Es ist ja noch gar nicht so lange her, unsere Gemeindefreizeit. Können sich einige bestimmt noch daran erinnern, die dabei waren. Gemeindefreizeit im Westerwald. Da hatten wir das Thema Ich, Du, Wir, eins in Christus und doch verschieden. Ein spannendes Thema. Wir haben uns selbst besser kennengelernt. Wer sind wir? Was macht mich aus? Wir haben den anderen oder die andere besser kennengelernt. Was macht dich aus? Was unterscheidet dich von mir? Was verbindet uns miteinander? Und wie können wir vielleicht auch Unterschiede überbrücken? Was gehört alles dazu? Wir haben uns mit Texten aus dem Philipperbrief beschäftigt, in dem Paulus so ein Stück weit andere Christen als Vorbild zeigt. Guck mal, wie er oder sie gelebt hat. Schau dir das an. Da gab es Konflikte und Streitigkeiten, wie man damit umgehen kann. Und Paulus betont die Mitte, Christus, der uns miteinander verbindet. Das heutige Thema, ein Leib berufen und einverleibt, dient so ein bisschen als Weiterführung der Gemeindefreizeit oder auch als Neustart nach der Gemeindefreizeit, wenn ich dabei war. Die christliche Gemeinde ist wie ein Körper, so wird das im Neuen Testament beschrieben. Jesus ist das Haupt, der Kopf und wir sind die Körperteile, die Organe miteinander verbunden. Paulus spricht mal im ersten Korintherbrief davon, da sind die Pneumatikon, die Geistesgaben, die geschenkt werden an die Körperteile. Da sind die Gnadengaben, die Charismata, die geschenkt werden an die Körperteile. Das heißt, du als Körperteil dieses großen Leibes hast Geistesgaben, Gnadengaben geschenkt bekommen. Das unterscheidet dich von anderen. Du bist besonders begabt, Gott hat etwas vor mit dir. Und wie sich dieser Körper nun so verhält, wie der zusammenarbeiten soll, das beschreibt Paulus auch im Epheserbrief. Den gucken wir uns jetzt gleich mal an. Kapitel 4, die Verse 1 bis 4. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Puh, Luther-Übersetzung. Eieiei, wie kompliziert ist das denn jetzt? Und vielleicht mag der ein oder andere denken, das versteht doch heute keiner mehr. Daniel, was liest du denn da? Was sagst du denn da? Wir werden gleich mal uns die Verse anschauen und ich werde parallel dazu auch eine modernere Übersetzung gegenüberstellen, die man vielleicht leichter verstehen kann. Aber wie und mit wem spricht Paulus denn hier? Zu wem oder was ist das denn hier gesagt? Hat Paulus jetzt eine Gemeinde, eine Kirche vor Augen, mit der er schimpfen muss, nach dem Motto, jetzt holt er seinen theologischen Zeigefinger raus und jetzt kann er ihnen endlich mal die Meinung geigen. So klingt das doch, oder? So ermahne ich euch nun. So klingt das. Naja, das ist eine deutsche Übersetzung aus einer älteren Zeit. Und das klingt so ein bisschen oberlehrerhaft und so bisschen hart, fast schon ein bisschen preußisch. Muss Paulus jetzt hier eine Gemeinde zusammenstauchen und mit ihnen schimpfen, sie wieder auf Spur bringen? Nein, muss er gar nicht. So ermahne ich euch nun. Nun, so stelle ich mir das nicht vor. Paulus hat eine konkrete Gemeinde vor Augen. Er kennt die Leute. Er weiß, wer da sitzt, wer dazukommt. Und Dieses Wort, was hier mit ermahne übersetzt ist, in der Luther-Übersetzung, meint eigentlich was anderes. Da steht das griechische Wort Parakaleo drin. Da steckt auch das Rufen drin. Kaleo, rufen. Das heißt, ich rufe herbei. So rufe ich euch nun herbei. Der Heilige Geist ist der Paraklet, der Tröster, der Beistand, der uns ruft, den wir rufen können. Das ist nicht der erhobene Zeigefinger. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Paulus breitet seine Arme aus und sagt, komm zusammen, ich rufe euch herbei. Lasst euch herbeirufen, das ist wichtig. Ich lade euch ein, ich will euch gut zusprechen. Nun, Ephesus, eine griechische Stadt, eine christliche Gemeinde dort vor Ort, eine ganz normale Gemeinde, so wie es sie zahlreich gibt. In der Offenbarung gibt es ein Sendschreiben an diese Gemeinde. Das kann vielleicht so eine kleine Spur geben, zu wissen, okay, wie ist diese Gemeinde, wie tickt die, was sind so Schwerpunkte? Vielleicht ist es auch noch viel größer gemeint, weil diese Sendschreiben, das waren ja Sendschreiben, die wurden weitergereicht an viele Gemeinden. Vielleicht sind auch noch Zeitalter gemeint, kann man denken, kann man nicht denken, unerheblich jetzt. Ephesus, eine konkrete Gemeinde. Was macht sie aus? Nun, sie dienen Menschen auf diakonische Art und Weise. Sie helfen, sie unterstützen. Haben vielleicht die Armen im Blick, die Witwen, die Waisen im Blick. Sie helfen gerne. Sie sind theologisch klar. Sie haben eine gute Lehre in ihren Versammlungen. Das heißt, sie erzählen, wer Jesus ist, was Jesus getan hat, wie christliche Gemeinde aussehen kann. Das machen sie alles super. Aber es gibt auch Kritik. Es gibt die Kritik, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Also da gab es jetzt keine Scheidung oder so, keine Trennung. Nein, die erste Liebe zu Christus. Die Liebe zu Jesus sollen sie verlassen haben. Ihre Begeisterung für Jesus ist weg. Vielleicht treffen sie sich aus Pflichterfüllung. Vielleicht kommen sie in die Gottesdienste, weil sie sagen, ich habe ja so nichts anderes zu tun am Sonntagmorgen oder ich muss ja, oder mein Nachbar schleppt mich ja mit, oder ich kann gar nicht anders, oder wird irgendwie Strichliste gezählt. Keine Ahnung. Es fehlt ihre Begeisterung für Jesus. Es ist vielleicht aufgesetzt, nicht echt. Das Herz ist verloren gegangen. Und so sagt Paulus zu ihnen, hey Leute, wacht auf. Das Wesentliche müsst ihr vor Augen haben. Das Wesentliche. Darauf komme ich gleich. Das Wesentliche, er zeigt erstmal, Christus ist das Haupt, der Kopf. Und ihr seid ein Leib, ihr seid eingebunden miteinander. Das Bild eines Menschen in seiner Gesamtheit. Da fragt ein Ehemann seine Ehefrau. Sag mal, was meinst du? Was magst du mehr an mir? Meinen extrem muskulösen Körper? Oder meine überragende Intelligenz? Sie überlegt kurz und sagt, eher deinen Sinn für Humor. Also zu einem Körper gehört vieles dazu. Das will ich jetzt nicht auseinanderdividieren. Ja, da gehören Muskeln dazu, auf jeden Fall. Vielleicht stadtradfahrende Muskeln. Ja, wie toll ist das, dass wir so ein Statement auch in die Stadt geben, zu sagen, uns ist die Schöpfung wichtig. Unser Körper ist uns wichtig. Wir strengen uns an, wir fahren Rad. Ob mit oder ohne Unterstützung, ist egal. Aber wir unternehmen etwas für unsere Umwelt. Wir engagieren uns dafür. Also Muskeln sind wichtig. Aber Intelligenz ist auch wichtig. Wir haben einen strategisch denkenden Gemeindeleiter. Er ist wichtig. Zu denken, was passiert denn in 3, 4, 5 oder vielleicht sogar in 10 Jahren? Wo sind wir dann? Wo wollen wir hin? Mit anzuschieben, anzustupsen. Wichtig. Intelligenz ist wichtig. Muskeln sind wichtig. Hände und Beine sind wichtig. Wenn ich mir vorstelle, hier ohne Hände und Beine, wenn ihr Musik machen würdet, wäre schwierig, Thorsten, oder? Also, ihr seid wichtig. Ihr gehört dazu. Eure kreativen Hände und Beine sind wichtig zu diesem Leib. Und so zeigt sich, unsere Gemeinde lebt. bewegt sich, verändert sich. Da ist was unterwegs miteinander. Und ich habe so gedacht, was geschieht nicht alles hier in diesem Haus, wo der Leib Christi zusammenkommt? Vielleicht kriegt der eine oder die andere das gar nicht immer alles so mit. Am Samstag vor einer Woche hat sich oben die Gemeindeleitung getroffen. So über einige Stunden am Samstag, ein Klausurtag. Das sind gewählte Mitglieder, die Gemeindeleitung und der Hauptamtliche, der Pastor dabei. Und gemeinsam haben wir überlegt, was macht uns aus als Gemeinde? Wo stehen wir gerade? Wie sind wir aufgestellt? Wie bunt, wie vielfältig? Da sind einige, die haben evangelischen Hintergrund, katholischen Hintergrund, freikirchlichen Hintergrund. Ganz unterschiedlich sind wir aufgestellt. Was verbindet uns miteinander? Und wie kann man vielleicht der einen oder dem anderen Hilfestellung geben oder motivieren zu sagen, komm, lass uns nochmal neu anpacken, lass uns neu dabei sein, lass uns mitgestalten, lass uns Reich Gottes hier bauen. Ein wichtiges Thema. Samstag vor einer Woche. Sonntag dann hier Gottesdienst, viele Leute, Erwachsene, Kinder. Nach dem Gottesdienst ein großes Kinder-Teenie-Jugendmitarbeiter-Treffen oben. Faszinierend zu sehen, wer da alles mit anpackt. Toll. Montagabend Gemeindeversammlung. Freunde und Mitglieder, die sich hier im Kreis treffen und sagen, wir überlegen mit, wir bauen mit, uns ist Gemeinde wichtig, wir wollen mitgestalten. Wie geht's in der Zukunft weiter? Die mitbeten, darum ringen, das ist meine Gemeinde, das ist mir wichtig. Und. Viele Veranstaltungen. Und ich habe jetzt gar nicht erzählt von Freitagabend Kibita-Nachtreffen hier, von der Jugend am Freitag. Am Samstag stand am Pförtnerhäuschen für Kinder und Familien etwas anzubieten. Und ich habe so gedacht, das ist doch toll. Das ist ein Lebenszeichen dieser Gemeinde. Diese Gemeinde lebt. Jesus motiviert Menschen, begeistert Menschen, dass sie für ihn unterwegs sind. Und ich sag's euch ehrlich, ich bin stolz darauf, Teil dieser Gemeinde zu sein. Es ist mir eine große Ehre und ich bin so dankbar, dass Gott euch gerufen hat hierher, dass Gott mich gerufen hat hierher, dass ihr mich als Pastor berufen habt. Danke. Reich Gottes wird hier und auch an vielen anderen Stellen in der Stadt und in der Umgebung gebaut, auch in Deutschland und weltweit. Paulus, ein Berufener Gottes. Er weiß sich gerufen, am richtigen Platz, an der richtigen Stelle zu sein, mit seinen Gaben und Fähigkeiten. Also Berufene Gottes gibt es nicht nur in Südhessen, sondern auch im Nahen Orient, auch vor langer Zeit. Und als Paulus mal an die Christen in der römischen Stadt, also in Rom, geschrieben hat, da hat er den Brief angefangen mit den Worten, ich, Paulus, Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Rom, Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen. Das war sein Auftrag, das war seine Leidenschaft, Gottes Botschaft bekannt zu machen. Moment, du sitzt doch im Gefängnis. Ja, steht doch da, hier, der Gefangene. Er sitzt im Gefängnis, ja. Und man könnte denken, okay, das ist jetzt schwierig. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, ich lese jetzt die rechte Spalte, bitte ich euch, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Paulus ist im Gefängnis. Er ist ausgebremst, ist erstmal aus und vorbei, als Berufener unterwegs zu sein. Was soll man machen im Gefängnis? Da kann man nicht mehr von A nach B nach C reisen und was weiß ich, mit dem Deutschland, mit dem Asien-Ticket da irgendwie hin und her. Geht nicht. Und es ist doch seine Leidenschaft. Er ist ausgebremst. Für ihn war es nicht so leicht, sich sonntags morgens in eine Gemeinde zu setzen, wie für uns. Es wird keiner von uns verfolgt, heute Morgen hierher zu kommen, hier gewesen zu sein. Es wird keiner in der Regel verfolgt, in Deutschland am Livestream dabei zu sein. Es wird keiner ins Gefängnis gesteckt, weil er gestern am Pförtnerhäuschen für die evangelisch-freikirchliche Gemeinde, für die Christen hier in der Stadt auch mit etwas getan hat, unterwegs war. Ja, vielleicht kriegt man auch schon mal einen komischen Spruch auf der Arbeit oder in der Schule. Kann schon mal sein. Aber ins Gefängnis für unseren Glauben, nee, das kostet es uns nicht. Paulus schon, der ist ausgebremst. Der ist richtig ausgebremst. Und dann heißt es da, dass ihr der Berufung würdig lebt. Also Berufung, sagt Luther. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat. Hier geht es um das Rufen. Das griechische Wort Klesis heißt hier Berufung. Und das kommt 9-mal im Neuen Testament vor. Was beinhaltet das alles, diese Berufung? Auf der einen Seite heißt das, Gott ruft alle Menschen. Das ist unsere grundsätzliche Berufung. Gott ruft dich. Zu was? Zur Umkehr. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Gott fordert alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Das ist der erste Ruf Gottes an uns. Kehr um. Wenn du deinen Lebensweg siehst und du merkst, da verrenne ich mich. Kehr um. Ich lebe ohne Gott. Kehr um. Ich brauche Christus für mein Leben. Ich brauche ewiges Leben. Kehr um. Das ist der erste Ruf Gottes. Aber wenige antworten positiv. Matthäus 22, 14. Denn viele sind berufen, aber wenig sind auserwählt. Zu was beruft uns Gott noch? Gott beruft die Christen, einen Unterschied zu machen. 1. Petrus 2, Vers 9. Wir sind ein von Gott auserwähltes Volk, königliche Priester. Wir sind sein Eigentum. Wir sollen die großen Taten Gottes verkünden, steht da. Wenn du nicht weißt, was Gott in dieser nächsten Woche mit dir vorhat, Auftrag erteilt. Die großen Taten Gottes verkünden. Du musst dich jetzt nicht vors Rathaus stellen und dort anfangen zu missionieren, laut zu predigen. Nein. Du kannst für jemanden beten, ganz leise, für dich zu Hause. Du kannst jemandem was Gutes tun, eine Freude bereiten. Du kannst vielleicht etwas erzählen, was du am Wochenende gemacht hast, wenn dich jemand fragt, und was hast du gemacht, was im Schwimmbad? Am Sonntagmorgen, ich war im Gottesdienst. Was, im Gottesdienst? Erzähl mal. Es kann spannend sein. Das ist eine Berufung. Gott beruft auch Menschen für ganz besondere Situationen und Aufträge. Abraham, Altes Testament. Abraham, geh. Okay, ja, wohin? In ein unbekanntes Land. Ich führe dich, ich leite dich. Vielleicht weißt du noch nicht, was in den Sommerferien passieren wird. Nach den Sommerferien. Gott beauftragt dich. Geh. Und ich will dich zum Segen setzen dorthin. Vielleicht in dein Urlaubsland, in deine Urlaubsstadt, an deinen Urlaubsort. Vielleicht, wenn du zu Hause bleibst, in deiner Umgebung. Gott will dich zum Segen setzen. Oder wie Jona, geh nach Ninive. Nach Ninive? Nee, da will ich nicht hin. Doch, geh. Ja, was? Predige dort. Ups, denen soll ich predigen. Denen wünsche ich doch am liebsten hier, dass die... Nee. Vielleicht beauftragt dich Gott zu was Unangenehmem. Wo du denkst, ups, bleibt dir die Spucke im Hals stecken oder der Kloß wird größer. Das weißt vielleicht nur du in dem Moment. Dich irgendwo zu entschuldigen, zu jemandem hinzugehen, was zu sagen. Gott beruft. Gott beruft den Paulus, die frohe Botschaft zu verkünden. Gott beruft dich in den Himmel. Wir haben eine himmlische Berufung, Hebräer 3, Vers 1. Und wisst ihr was? Gott meint das nicht nur ernst, er nimmt das auch nicht zurück, zu was er dich beruft. Da heißt es im Römerbrief, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Luther oder Neue Genfer Übersetzung, er macht das nicht rückgängig. Wenn Gott dir eine Gabe gibt, das steckt da auch drin, ja, die Gnadengaben. Wenn Gott dir eine Gabe gibt, etwas, was du kannst, was du gerne machst, was dir liegt, ob du mit Kindern arbeitest, mit Erwachsenen, mit behinderten Menschen, ob du musikalisch bist, kreativ. Das ist ein Geschenk für dich. Nutze das zur Ehre Gottes. Und Gott zieht das nicht zurück. Gottes Gaben und Berufung, das macht er nicht rückgängig. aber er ruft erstmal auch. Diese Berufung Gottes muss ich ja erstmal irgendwie hören. Ja, wie höre ich denn das Rufen Gottes? Vielleicht trifft mich ein Bibelvers, etwas, was ich irgendwo in der Andacht lese, im Internet sehe oder höre, Podcast. Vielleicht trifft mich das, dass ich genau weiß, jetzt redet Gott zu mir. Das hat kein anderer gehört, aber jetzt weiß ich, ich bin gemeint. Oder im Austausch, im Gespräch mit jemandem, dass du weißt, oh, so möchte ich das auch machen, so möchte ich das auch tun. So möchte ich Jesus lieben, so möchte ich Jesus anbeten, wie er oder sie. Vorbilder sind wichtig. Vers 2. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich, geduldig, geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Toll, oder? Na, im Lutherdeutsch klingt das ein bisschen komplizierter. Das sind komische Begriffe. Ja? Demut, Sanftmut, Geduld. Aber da steckt manchmal, wenn man so ein bisschen schürft und gräbt, steckt eine ganze Menge dahinter. Demut. Seid einander untertan, schreibt mal Petrus. Hui, das ist Demut. Sich auch ein Stück unter den anderen zu begeben, zu fühlen. Was tut dem anderen jetzt gut? Ich achte auf ihn oder sie. Möchte er vielleicht nachher einen Kaffee? Schenke ich ihm ein oder hole ich mir zuerst Kaffee? Mal gucken, wie das nachher abläuft. Nachher traut sich keiner ran. Aber ein Gespür dafür zu haben, wo kann ich demütig sein? Oder Sanftmut, das kann auch Geduld hier übersetzt heißen. Da steckt ein komisches griechisches Wort drin, Makrothymia. Makros ist so weit entfernt und Thymion, Thymos ist der Zorn. Weit entfernter Zorn. Cool, oder? Weit entfernter Zorn. Das ist diese Sanftmut. Weit entfernt vom Zorn. Boah, der geht mir so auf die Nerven. Wenn der mit seinem Auto kommt, das ist so laut, da vibrieren bei uns die Scheiben. Oh, das ärgert mich. Da pinkeln dann noch Leute in den Hof, in den Garten. Oh, das ärgert mich auch. Und ich merke, wie ich mich über Anwohner, Mitbewohner, Nachbarschaft ärgere. Wie ich nicht weit weg vom Zorn bin. Wie das ganz dicht in mir gärt und da ist. Und ich dann lese von Jesus, der sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ich denke, nee, das bin ich nicht. Das bin ich nicht. In mir schlummert ganz anderes. Da ist Zorn. Und ich sage, Jesus, ich möchte ihn und sie auch so sehen wie du, mit deinen Augen. Kannst du mich verändern? Und er macht's. Er verändert nicht die Situation, aber er verändert meine Einstellung, mich, meine Sicht. Und auf einmal kann ich den anderen, das ist, habe ich nicht erarbeitet, das ist ein Geschenk von Jesus, auf einmal kann ich ihn oder sie mit anderen Augen sehen. Vielleicht mit Demut, mit Verständnis, mit Liebe, mit einem Segensgebet auf dem Herzen. Da heißt es noch, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Ach so. Das heißt, ich muss jetzt alles mit mir machen lassen. Ganz passiv. Mach doch mit mir, was du willst. Nimm mir alles weg. Mach alles kaputt von mir. Ist das die Lösung? Nein, das meint es hier nicht. Ich habe mal ein Ehepaar kennengelernt, ein christliches Ehepaar. Die haben mal gesagt, oh Daniel, unsere Ehe ist so gut, wir streiten uns nie. Und da war ich noch ein junger Mann und habe so gedacht, ey, wow, klasse und selber noch keine Beziehung. Aber nachher habe ich mehr und mehr gelernt, so toll ist das gar nicht. Weil sie den Konflikten aus dem Weg gegangen, dieses Ehepaar. Sie haben fromm aneinander vorbeigeredet, aneinander vorbeigelebt. Sie haben nicht miteinander gestritten und gerungen aus lauter scheinbarer Liebe. Aber zur Liebe gehört auch dazu, dass man um Dinge ringt, miteinander streitet im Guten. Das ist wichtig. Das Wort ertragen hier, das ist in einer Grammatikform geschrieben, die meint, ich handle und die Handlung wirkt zurück auf mich. Medium. Es wirkt zurück auf mich. Das heißt, wenn ich den anderen trage, dann werde ich mitgetragen. So wie die vier Freunde, die den Mann tragen und mitgetragen sind in dieser Gemeinschaft, Jesus erleben und staunen darüber, wie Gott ist. Ich trage mit in Liebe, in dieser göttlichen Liebe, die sich verschenkt, ohne etwas zurückzuerwarten. Und da darf es Meinungsverschiedenheiten geben. Da darf es auch mal eine Auseinandersetzung geben, wenn man sich wieder zusammensetzt. Das gehört auch dazu, das ist wichtig. Und das meint auch vom Wortgebrauch her, beeilen, befleißigen, bemühen, inständig sein. So wie ein Militäranführer, dessen Knecht krank war, zu Jesus schickt und sagt, sag dir mal, er braucht gar nicht in mein Haus gehen, ich bin da viel zu klein, der ist ja der Sohn Gottes, aber sagt ihm bitte, er soll meinen Knecht heilen. Der ist mir so wichtig, so wertvoll. Der braucht Gutes. Und er bittet inständig darum. Das ist dieses geduldig und nachsichtig und liebevoll miteinander umgehen. Den anderen nicht aufgeben oder an die Seite stellen und sagen, der schon wieder. Oder die immer mit ihrem. Nein. Dem anderen eine Chance geben. Immer wieder eine Chance geben. Wir gehören beide zum selben Leib, zum selben Körper. Wir sind miteinander verbunden durch Christus das Haupt. So, dann kommt Vers 3. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Die ersten drei Verse bilden einen langen Satz und dann kommt es hier sozusagen zu dem Höhepunkt, zu der Einigkeit oder Einheit. Das ist wie so ein Bling. Es leuchtet jetzt auf, die Einigkeit oder die Einheit, das ist wichtig. Muss ich mich jetzt anstrengen, um diese Einheit, diese Einigkeit in einer Gemeinde zu bewirken? Nein, die gibt es schon. Die ist schon da. Hier in dieser unserer Gemeinde, in anderen Gemeinden, die Einheit ist schon da, denn der Heilige Geist bewirkt sie. Aber sie ist bedroht und sie muss bewahrt bleiben. Sie wird bedroht von außen, das erlebt Paulus. Da sind andere Theologien, da sind andere Religionen, da sind militärische Mächte, da ist Gefängnis, da ist Strafe, da ist Folter. Diese Einheit wird auch von außen bedroht, aber auch von innen bedroht. Von Streit, von Auseinandersetzungen. Und Paulus schreibt hier von einer Einheit, von einem Band, das uns zusammenhält. Von einem Leib. Ja, was verbindet uns denn miteinander? In der Evangelischen Allianz oder in der Ökumene, da verbinden uns oft die gemeinsamen Bekenntnisse, das apostolische Glaubensbekenntnis oder gemeinsame Gebete verbinden uns, das Vaterunser verbindet uns oder das Friedensgebet verbindet uns. Am Dienstag hatten wir das Friedensgebet hier in unserer Gemeinde. Da kommen dann aus anderen Kirchen Christen hierher, die sagen, ich möchte mit den Christen gemeinsam beten für den Frieden, für unseren Auftrag in dieser Welt. Das ist mir wichtig. Das verbindet uns. Und hier im Text, hier hören und lesen wir von den Berufenen, von den Herbeigerufenen. Wir sind verbunden miteinander durch den Glauben. Wir sind ein Leib. Wir sind Glaubensgeschwister durch das Band des Friedens. Und dieser Frieden, der ist auch eine Person, Jesus Christus. Dieser Jesus, der diesen Gelähmten geheilt hat, ihm eine neue Perspektive gegeben hat, der den vier Freunden gezeigt hat, toll, was ihr macht, bringt andere Menschen mit zu mir. Dieser Jesus, er ist der Friede, der innere Friede. Er stiftet den Frieden miteinander und er verbindet uns. So verbindet uns der Glaube, der Friede. Es ist ein Auftrag, den wir alle haben, Gerufene zu sein. Und so sind wir Berufene, wenn wir uns als Mitarbeiter treffen in dieser Gemeinde. Mitarbeiter treffen, ein Auftrag Gottes, der an uns geht. Gemeindeversammlung, ein Auftrag Gottes geht an uns. Gottesdienst, ein Auftrag Gottes geht an dich und an uns. So komme ich zum Schluss. Christliche Gemeinde wird als ein Leib beschrieben. Vers 4. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist. Genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Eine neue Woche steht vor uns. Zu was ruft Gott dich? Was ist dein Auftrag für diese Woche? Hörst du Gottes Stimme? Gibst du Gottes Stimme Raum dafür? Mit was beauftragt dich Gott? Mit welchen Gaben? Anderen Menschen zu dienen, diesem Leib zu dienen, Christus zu dienen. Lass dich zusammenführen in dieser Einheit, in diesem Miteinander. Es ist eine tolle Gemeinde hier. Es gibt viele tolle Gemeinden in Oberramstadt, in Südhessen, in Hessen, in Deutschland. Gottes Auftrag an dich geht weiter in dieser Woche und darüber hinaus. So segne uns Gott. Amen.